Freude, die bleibt. Freude, die bleibt, das ist ja ein großes Thema. Was bleibt eigentlich in unserem Leben? Was bleibt eigentlich in unserem Leben? Freude, die bleibt, ja. Das ist das Thema von heute. Und in dieser ganzen Besinnung auf die Predigt hin habe ich mir echt gedacht, was wird von dir bleiben? Erinnerungen bei Menschen, denen du begegnet bist? Vielleicht den Kindern, vielleicht den Enkeln oder Urenkeln, Weggefährten. Aber das ist ja alles nur auch eine ganz, ganz, ganz begrenzte Zeit. Bücher wird man über mich nicht schreiben. Und Biografie habe ich keine vor zu verfassen, so dass irgendwas zurückbleibt. Aber manches Mal kann einen das ja auch irgendwo auch ein Stück weit, ja nicht depressiv, aber eben auch traurig machen, wenn man sich müht und sich reinhängt und dann am Ende doch irgendwie auch wie im Buch Prediger, das sich zu verinnerlichen und auch dem Raum zu geben, es ist letztendlich alles wie Haschen nach Wind. Die Zeit zerrinnt zwischen unseren Fingern, die Gesundheit, die schon ein bisschen älter sind, die spüren, hey, es geht nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die Jungen können sich das noch nicht vorstellen, weil sie noch keine 20 sind. Aber wenn man erstmal alt genug ist, dann spürt man, hey, irgendwann ist das Zenit überschritten. Auch das mit den großen Zielen, mit den hehren Erwartungen des Lebens und so weiter. Auch das wird irgendwann der Realität angepasst. Titel, Vergehen, Vermögen. Es nimmt niemand etwas mit. Also was bleibt? Und in diesem Zusammenhang bin ich auf dieses Thema Freude, das bleibt, auch gestoßen. Und ein Bild, das mich auch nochmal ganz tief gefreut hat, so alte Weggefährten zu treffen, so ein Stück weit Revue passieren zu lassen, was wir miteinander in den jungen Jahren unseres Lebens so erlebt haben, zu sehen, wie sich die ein oder anderen verändern. Das waren alles mal knackig junge, hübsche Kolleginnen von mir. Naja, die Jahre gehen dahin und die Freude ist geblieben, sich wiederzusehen und über das zu reden, was wir in den Jahren miteinander auch erlebt haben. Das war klasse. Das einzig Wertvolle im Leben, hat mal jemand gesagt, sind die Begegnungen. Die Begegnungen, die tiefen Begegnungen, die wir mit Menschen haben. Das ist wie so ein großer Schatz, den wir in unserem Herzen tragen, den uns niemand rauben kann. Begegnungen, auch einer ganz besonderen Art, nicht nur mit Menschen, sondern eben auch uns als Christen, eben auch in diese ganze Freude der Diesseitigkeit, die Gott uns gegeben hat, eben auch zu wissen, dass dieser Gott eben auch ganz entscheidend und prägend seine Fäden in unserem Leben hineingesponnen hat. Dass dieser Gott seine Geschichte mit meiner Geschichte hat. Dass ich verquickt bin, dass ich Teil bin seiner Geschichte mit dieser Welt. Und darüber unendlich froh zu werden. Bei aller Unvollkommenheit, die eben auch in meinem Leben immer noch mitschwingt und durchschlägt und mich manches Mal auch traurig macht. Aber zu wissen, dass dieser lebendige und heilige Gott mir eben auch als Vater, als gütiger Vater durch Jesus Christus zugewandt ist, der mein Leben nicht nur ins Dasein gerufen hat, der mich nicht nur gegründet hat, wie es im Psalm 139 heißt, noch bevor mich irgendein Mensch gesehen hat, der nicht nur weiß, was für Gedanken in meinem Kopf vorgehen, nicht nur die Worte, die auf meiner Zunge liegen, die ich noch nicht ausgesprochen habe, der mich kennt in einer Tiefe und Komplexität, die es keinem Menschen ermöglicht, die kein Mensch von mir hat, der mich in einer Weise liebt und wertschätzt, wie man das sonst nirgends erleben kann. Identität zu haben in Gott, Identität zu haben durch Jesus Christus. Und das zu sehen, auch in einem Text zu entdecken, der schon uralt ist. Der schon uralt ist, der über 2.500 Jahre alt ist. Im Psalm 126, diese Freude zu entdecken, die auf der einen Seite dankbar nach hinten schaut, aber eben nicht nur in der Rückschau bleibt, sondern eben auch nach vorne schaut, auf diese bleibende Freude, dass wir uns nicht verlieren allein im Hier und Jetzt. So schön das ist und so großartig, aber dass das nicht alles ist. Ich lese aus Psalm 126. Das ist ein Wallfahrtslied, also ein Lied, das man gesungen hat, während man hochgezogen ist nach Jerusalem. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie die Träumenden. Wir lachten und jubelten vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten so, wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben. So weit Psalm 126. Und das Erste, was mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, Freude, die bleibt. Jesus befreit. Ich bin befreit durch Jesus Christus. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Freude, das ist das, was Christen ausmacht. Freude. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen in so einer Hochstimmung in den Gottesdienst gekommen ist. Meistens hat man sich aus dem Bett geschält, ohne große Erwartungen, wenn man das ja erwartet, weil dann wieder ein Platz gefüllt ist in den Reihen und sind ja noch Plätze frei. Ob es immer die Freude war, die einen heute Morgen herausgetrieben hat. Aber diese Freude, über die hier der Psalmist spricht, das war zuerst einmal eine rückwärts geschaute Freude. Eine Freude über das, was Gott im Leben getan hatte. Das Volk Israel war in der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon gewesen. Eine Situation, die menschlich gesprochen überhaupt keine Entkommenschance geboten hat. Babylon, das absolute Weltreich, die mächtigsten Armeen, die stärksten Führer, die beeindruckendsten Städte, die bezwingt niemand. Da gibt's kein Zurück. Das ist Ende Gelände. Das ist aus und vorbei. Zusage Gottes hin oder her. So haben viele damals auch an den Bächen Kidrons geklagt und geweint. Sie haben ihren Gott angeklagt. Gott, wo bist du denn jetzt? Warum ist uns das alles passiert? Und irgendwann, so nach Jahren, kam eine Denkschleife und viele haben sich eingestanden, hey, das ist unsere eigene Schuld, dass wir hier sind. Wir sind weit von dem abgewichen, was der lebendige Gott uns in den Geboten mitgegeben hat. Wir sind selber schuld. Gott hat uns immer wieder gemahnt, unsere Väter, unsere Großväter gemahnt, ihnen Menschen in den Weg gestellt, die sie zurückrufen wollten, aber sie haben nicht gehört. Und dann war Gott konsequent und hat das Gericht gesendet, dass wir hier sind, haben sich viele eingestanden. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Aus dieser Erinnerung schöpft der Psalmist, wenn er sagt, ja, wir waren damals Gefangene, Menschen, die keine Chance hatten, die gebunden waren, die eingesperrt waren, die entrechtet waren, die bei niemandem auf dem Zettel gestanden haben, bis Gott eine Tür aufgemacht hat. Eine Tür, die nur er öffnen konnte. Und wer heute Mittag Zeit hat, dem empfehle ich gerne das Buch Nehemia. Das ist wirklich einfach eine atemberaubende Geschichte zu sehen, wie Gott seine Geschichte mit dem Volk auch an dieser Stelle weitergeführt hat. Wie Gott diese Tür aufgetan hat und plötzlich etwas möglich geworden ist, was man nicht für Menschen möglich gehalten hat. Wir selber, unser eigenes Volk und Land hat es vor 35 Jahren erlebt. Was Menschen unmöglich war, was keiner mehr gedacht hat, dass das sich ändert, plötzlich war die Mauer weg. Versteht ihr? Und so hat das Israel noch in einer viel größeren Dimension erfahren. Gott hat wieder angeknüpft an seine Verheißungen. Und das eben auch für uns persönlich auch zu nehmen, ja, diese Freude, befreit zu sein, diese Freude der zweiten Chance zu bekommen. Gott hat sich über dich erbarmt. Gott hat dir den Weg freigemacht. Gott hat dich aus den Ketten deiner Schuld gelöst. Du bist frei. Diese Freude, diese ganz tiefe innere Freude von Jesus, bei meinem Namen gerufen zu sein, als einer, der geliebt ist, der so viel wert ist, dass Gott sein Liebstes für mich dahingegeben hat, seinen Sohn. Und das auch zu sehen, diese Freude, die den Gerasener damals überkommen hat, als er aus den Bindungen der Dämonen frei geworden war. Einer, um den alle einen großen Bogen gemacht haben, weil er unendlich gefährlich war. Jeder, der ihm zu nahe gekommen ist, wurde kurz und klein geschlagen. Und dann vor Jesus und bei Jesus ist sein Leben neu geworden. Die Bindungen der Vergangenheit sind abgefallen. Und als er frei geworden war, fragt er: Jesus, darf ich mit dir gehen? Ich will mit dir gehen. Und Jesus schickt ihn zurück und sagt: Geh heim und verkündige, was an dir passiert ist. Wenn man so will, war das der zweite Evangelist nach den Hirten von Bethlehem. Er ist hingegangen und hat erzählt, überall erzählt, was Gott durch Jesus in seinem Leben getan hat. Diese Freude hat ihn umgetrieben. Das war der Motor. Diese Veränderung, die durch Jesus in seinem Leben geschehen ist, war durchschlagend. Und der das in seinem eigenen Leben schon erfahren hat, wie Jesus ihn befreit, das kann ja mal verschüttet werden, diese Freude. Aber dass sie nicht verschüttet bleibt, dass sie immer wieder auch nach oben kommt, dass wir ihr Raum geben, dass wir daran denken, was Gott durch Jesus in meinem Leben getan hat. Dieser Bauer, von dem Jesus erzählt, der alles verkauft hat, um den Acker zu kaufen, in dem der Schatz verborgen war, das ist diese Freude, alles hinzugeben, alles zurückzulassen, nur um diesen Schatz zu bergen. Diesen Schatz, von dem Jesus sagt, das ist das Himmelreich, das ist Gemeinschaft mit mir und durch mich. Alles dem unterzuordnen und nicht aus einem Zwang, nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern aus einer ganz tiefen Freude, weil da einer bleibt bis in Ewigkeit, weil ich bei Jesus nichts verlieren kann, was ich ihm gebe, was aus Liebe für ihn getan ist. Mein Leben zu investieren aus Dankbarkeit für ihn. Oder ein Zachäus. Das sind Menschen, die mir einfach so, dass sie eine von vielen waren, eine unendlich lange Kette von Menschen, die diese Freude, befreit von Jesus zu sein, in ihrem Leben zutiefst auch nach außen gestrahlt haben. Und meine Bitte auch, dass ich auch so ein Freudenbote bleibe. Dass wir solche Menschen sind, die vor einer tiefen Freude, nicht weil alles im Leben gelingt, nicht weil alles im Leben immer so flutscht und so läuft, wie wir uns das gerne wünschen. Nicht, weil die Verhältnisse in unserer Gesellschaft und Welt so sind, dass wir uns wohlfühlen oder so, ja. Sondern diese Freude, die hat eine andere Tiefe, eine andere Ebene. Die bleibt bestehen, auch wenn es um uns herum wirklich manches Mal wirklich schlimm ist. Diese zweite Freude, die hier in dem Psalm zum Ausdruck kommt, diese Freude, bewahrt zu sein. Billy Graham hat einmal gesagt, es braucht 10% an Kraft, um einen Menschen zu Christus zu führen und 90% ihn im Glauben zu halten. Also es ist einmal eine Freude, durchzubrechen, diese Freude an Jesus zu finden, von ihm befreit zu sein. Aber das ist ein Anfang, das ist ein Anfang einer Geschichte. Diese Geschichte der Nachfolge, des Bewahrtseins, des Getragenseins. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du auch die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Die ausgetrockneten Bäche, gerade wenn man durch den Negev geht, der Frühregen gekommen ist und dann kommt die Hitze des Sommers, dann verschwinden viele Bäche im Negev einfach. Die sind weg. Sie verdunsten, bis der nächste Regen kommt. Und das kann auch in unserem Leben immer wieder passieren. Hey, im Christsein. Wir erleben Wüstenzeiten. Kennt ihr sowas? Wüstenzeiten im Glauben, wo die Wasserquellen, die Quellorte des Glaubens, das Wasser der Freude versiegt. Nicht ganz, aber das ist ganz gut unter der Oberfläche. Das ist noch Erinnerung. Man sieht noch, wo es geflossen ist. Man sieht noch die Geschichte. Aber da ist es gerade eine schwierige Zeit. Und die Bitte eben auch in diesen Dürrezeiten unseres Glaubens, die wir auch immer wieder durchleben. Das heißt jetzt, dass Sorgen in unserem Leben groß werden. Krankheitsnöte, finanzielle Nöte. Aber auch gesellschaftliche Herausforderungen, die uns einfach unruhig machen. Dass wir uns von den Dürrezeiten nicht bestimmen lassen. Und nicht nur rückwärtsgewandt sind, sondern hier wie der Psalmist beten. Herr, wende auch jetzt dein Geschick zum Guten. Wie du ausgetrocknete Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Gib mir neu auch dieses Wasser des Glaubens. Komm du hinein mit deiner Realität auch in die Dürre meines Lebens. Schenk du mir durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu dieses Staunen und Bleiben, Herr, bei dir. Dieses Verbundensein, auch wenn ich gar nichts fühle von seiner Macht. Versteht ihr? Genau das ist es. Auch wenn ich gar nichts fühle von seiner Macht, er ist trotzdem am Wirken. Er ist da. Er macht sich nicht abhängig von dem. Er hat sein Wort gegeben, seinen Bund mit mir geschlossen und er ist treu. Bei ihm zu bleiben, auch gerade dann, wenn es schwierig ist, denn er bleibt treu. Und das dritte und letzte, Freude, die bleibt, das ist beschenkt. Befreit, bewahrt, beschenkt. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben. Was macht so ein Sämann? Hier dieser alte Mann, links oben, der in die Saatschale greift. Er wirft Essen weg. Hey, der wirft Essen weg. Heute in unserer Wohlstandsgesellschaft ist das Saatgut, ein Plus, das man eben hat. Damals, als der Psalm geschrieben wurde, musste man sich die Saat für das neue Jahr regelrecht vom Mund absparen. Und das kann man dann verstehen, dass man das nicht unbedingt mit Freuden hergibt. Man muss ja etwas, das man hätte gebrauchen können, das vielleicht für ein Fest hätte dienen können, das musste man sich vom Mund absparen, damit man was auszustreuen hat für das nächste Jahr. Und darum fällt es schwer, so eine Saat auszubringen. Aber es ist eine Saat der Hoffnung. Eine Saat der Hoffnung. Die, die ihr Kinder erzieht, ihr wisst, von was ich rede. Auch das ist eine Saat der Hoffnung. Und auch das fällt nicht immer leicht. Das sind manches Mal auch ganz schön viele Tränen damit verbunden. Ja, es gibt ganz wenige Kinder, bei denen immer alles nur glatt durchläuft. Wohl dem, der sowas erlebt. Wir hatten es nicht. Aber es sei jedem gegönnt. Aber auch in der Jugendarbeit, überall, wo man mit jungen Menschen zu tun hat, auch in Schule, Gesellschaft, es ist vieles, was einem schwerfällt, wo man Dinge, eigene Träume, Vorstellungen hinter sich lassen muss, Dinge zu investieren in die Zukunft, ohne zu wissen, was daraus wird, ist echt ein Wagnis. Und doch dürfen wir glauben, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt ist. Versteht ihr? Paulus, er schreibt einmal so wunderbar, euer Werk ist nicht vergeblich in dem Herrn. Euer Werk ist nicht vergeblich. Nicht vergeblich. Das kennzeichnet auch hier den Sämann. Er greift in die Saatschale und wirft aus, was er bei sich hat. In der Hoffnung, dass die Saat viel wird. Dass die Ernte reich wird. Dass aus dem Ausgestreuten hundertfältige Frucht erwächst. Hundertfacher Gewinn. Wir können Frucht nicht zählen. Bei einer Ernte kann man das, aber in unserem Leben fällt es schwer. Das wird einmal Gott selber über die Frucht unseres Lebens urteilen. Aber dass wir heute schon reichlich ausstreuen, reichlich geben von dem, was Gott uns anvertraut hat. Dass wir reichlich lieben, dass wir unsere Zeit reichlich für Menschen investieren, dass wir reichlich ins Reich Gottes investieren. Unsere Zeit nicht verlieren und verplempern, sondern die Zeit auskaufen und einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Was gibt es Schöneres und Größeres? Voll Jubel. Kommt der dann heim von der Ernte, bringt die Ernte arm voller Garben. Ein tolles Bild. Ich musste an dieses Bild denken am letzten Montag, als ich vorm offenen Grab von Diana gestanden habe. Das war eines dieser Bilder, das mir im Kopf gekommen ist. Da ist jetzt Erntezeit. Ihr Leben ist in Gottes Scheune gesammelt. All das, was sie in ihrem Leben für Christus getan hat, ist jetzt gesammelt bei Gott. Wunderbar. Wenn wir diese Freude kennen, dass auch unser Leben einmal von Gott in Gottes Vaterhaus eingesammelt wird und wir eingehen dürfen zu dieser Freude. Aber nicht nur für unser eigenes kleines Leben, nicht nur für uns als Gemeinde, sondern eben auch für diese ganze Welt. Und da geht der Fokus jetzt nochmal ganz auf. Auch die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit, schreibt Paulus in Römer 8. Und dann der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Noch ist diese Zeit, wo der Sämann unter Tränen sät. Auch wir leiden unter den Gegebenheiten, unter den ökologischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser Welt. Auch wir sind mit hinein verwoben in all die Dinge, die auch die ganze Menschheit belastet, wo auch die Schöpfung mit hineingerissen wurde in die Vergänglichkeit. Aber wir haben eine Hoffnung, die bleibt. Wir haben eine Freude, die bleibt, weil wir hindurch die ganze Vorläufigkeit sehen dürfen, durch den Vorhang hindurchschauen dürfen, heute schon durch Gottes Wort, durch die Zusage dessen, was uns Gottes Wort auch sagt. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter dem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber wenn Jesus wiederkommt, wenn seine Kinder Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit, dann wird auch diese ganze Schöpfung erneuert werden, erneuert zu einer neuen paradiesischen Existenz. Und darauf freuen wir uns. Das ist diese Freude, die bleibt, die unser eigenem Leben Grund und Hoffnung schenkt, aber die auch dieser ganzen Welt gilt. Joy, Freude. Ich habe gedacht, dieses Wort Freude, dieses Wort Joy, ist eine gute Zusammenfassung. Klar, das J steht für Jesus. Jesus only, also Jesus allein. Und jetzt habe ich gedacht, Mann, was ist denn das Y? Yellow, also Licht. Ah, okay, Jesus ist das einzige Licht. Naja, wer irgendwie, naja, okay, versteht? Oder yesterday, das passt ja überhaupt nicht. Nur gestern, das geht gar nicht. Der ist ja auch heute und in Ewigkeit. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, was ihr eingesetzt hättet. You. Okay, wäre eine Möglichkeit. Jesus only you. Wäre möglich. Als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir das als ein Geheimzeichen oder ein Hoffnungszeichen geworden. Das Y ist kein Buchstabe, sondern eine Verheißung. Das Y, die gebrochene Welt und die Herrlichkeit Gottes kommen zusammen in Christus Jesus. Er macht wieder eins, was auseinandergebrochen war durch menschliche Schuld. Das, was Psalm 126 beschreibt, wir sind wie die Träumenden, weil Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt hat und Frieden gemacht hat für die, die glauben. Und in dieser Zusage des Y wollen wir hineingehen, auch in alles, was kommt. Diese Freude, die bleibt, weil Christus kommt. Amen.